Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode eures hoffentlich neuen Lieblingspodcasts. Die Giganten sind wieder da. Mein Name ist Jackie Schwarz, an meiner Seite ist
Markus Holzer und ich kann dir eins verraten, mein Lieblingspodcast ist das auf alle Fälle.
Sehr gut. Sehr gut. Obwohl wir beide ja auch in anderen Podcasts aktiv sind, und zwar sind wir auch unter anderem in Wrestling-Podcasts aktiv. Und deswegen reden wir heute über welches Thema?
Wrestling-Boom in den 90er Jahren.
Ja, sehr gut. Wrestling-Boom in den 90er Jahren. Ja, ich war, ich glaube, ich bin so noch früher zum Wrestling gekommen als du, oder?
Ja, das kann schon sein. Also ich bin 1993 eingestiegen und ich glaube, du warst schon ein bisschen früher dabei tatsächlich. Aber das ist halt auch ein Thema, das uns, wie man schon raus hat, beiden am Herzen liegt. Vor allem, weil wir uns ja auch dadurch kennengelernt haben. Die Giganten gäbe es gar nicht ohne Wrestling.
Ganz genau. Du bist im Wrestling-Podcast bei Power Wrestling aktiv. Ich war damals bei Headlock aktiv, also zwei der größten deutschen Wrestling-Podcasts. Und über diesen Kontakt sind wir auch irgendwie, also haben wir uns irgendwie ja kennengelernt. Und ich habe ja dann auch bei Power Wrestling auch einiges gemacht. Und da
wir
haben
uns veranstaltet, unter anderem.
Das Fanfest, das Sommer-Fanfest damals, als wir uns getroffen haben. Ja, und da haben wir uns lieben gelernt und haben da, als wir uns, ich dich in Wien besucht habe, gesagt, lass uns doch mal zusammen einen Podcast machen. Das ist schon ja über acht Jahre her und jetzt sind die Giganten zurück.
Ganz genau. Über die Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben und warum ich Angst vor dir hatte beim ersten Mal, können wir gerne an anderer Stelle auch nochmal sprechen. Aber genauso war das damals und ja, wir sind beide dem Wrestling bis heute treu geblieben. Das ist, glaube ich, nach wie vor ein wichtiges Thema und da haben wir uns gedacht, da sprechen wir heute auch mal darüber, vor allem, wie wir das so erlebt haben, wie das vielleicht ja auch sehr viele von euch damals erlebt haben, weil ich glaube ja, das Wrestling war damals ja so groß, dass der bestimmt bei unseren Hörerinnen und Hörern auch eine ganz beträchtliche Fanschar wahrscheinlich drunter sein wird.
Ja, total. Also ich glaube, dass gerade unsere Hörenden auch sehr aus dem Wrestling-Kontext auch kommen. Nicht nur, aber für die hat auch Wrestling eine Bedeutung. Gerade auch die Leute in unserem Alter haben ja zumindest in den 90ern Wrestling mitbekommen. Das ging an niemandem vorbei und deswegen haben wir uns gedacht, passt das da auch super gut, heute darüber zu reden.
Ja, warum war eigentlich Wrestling in den 90er Jahren so groß? Das lag unter anderem ja daran, dass die World Wrestling Federation, heute heißt das Ganze WWE, unter dem Kommando von Vince McMahon sich sehr stark auf Europa konzentriert haben. Also vor allem Großbritannien und dann schon an zweiter Stelle Deutschland und der deutschsprachige Raum. Und das lag daran, dass es damals in den USA nicht mehr so gut gelaufen ist. Es gab ja die großen Zeiten mit einem Hulk Hogan an der Spitze, den kennt ja auch jeder. Und es ist aber dann so gewesen, dass in den USA ein paar Skandale aufgetreten sind. Da ging es unter anderem darum, dass Mitarbeiter von der World Wrestling Federation junge Hilfskräfte sexuell belästigt haben und es gab auch einen Prozess, wo es darum ging, dass der Vince McMahon seinen Mitarbeitern Anabolika verkaufte, den hat er 1994 übrigens gewonnen. Ich will auf die Skandale gar nicht so genau eingehen, da haben wir eh unsere Wrestling-Podcast schon genannt, aber ich wollte zumindest einmal den Grund anführen, warum er denn plötzlich aus den USA den Blick auch nach Deutschland so geworfen hat.
Das haben wir in Deutschland natürlich nicht mitbekommen. Also wir wussten nicht, was da in Amerika gerade passiert. Wir hatten was Neues entdeckt, beziehungsweise einige kannten es ja schon, ich gehöre dazu. Aber so, das hat sich in Deutschland dann einfach relativ schnell ausgebreitet. Deutscher Markt war eine sehr, sehr gute, ja, auch Geldquelle für die WWF damals auch. Und deswegen hat man da vermerkt auf dem deutschen Markt dann auch, du hast gesagt, natürlich auch England, aber der deutsche Markt gleich an Nummer zwei, da hat man dann schon drauf gesetzt und auch echt viele Stars einfach hierher gebracht in der Zeit schon.
Tatsächlich gab es ja schon 1989 Wrestling im deutschsprachigen TV. Ich erinnere mich da nachträglich, obwohl ich damals noch nicht dabei war, aber inzwischen bin ich auch bestens damit bekannt. Catch-up, also catchen, das ist ja so quasi der Begriff, der lange Zeit und heute auch wieder für das Wrestling verwendet wurde. Dieses Wortspiel hat man da bei RTL damals verwendet, um nicht die World Wrestling Federation, sondern eine andere Liga zu zeigen, die NWA/WCW. Und das ist am 2. April 1989 schon losgegangen. Die Moderation, das war ganz interessant, damals der Joe Williams und der Horst Brack, das heißt zwei Deutsche, die aber sehr amerikanisch gewirkt haben und da diesen Unterhaltungsfaktor wunderbar für das deutsche Publikum reingebracht haben.
Ja, Joe Williams war wirklich Amerikaner, ist immer noch Amerikaner und lebt inzwischen auch wieder in Amerika, meines Wissens. Und der war großer Wrestling-Fan, hat damals bei RTL Plus auch, ja, RTL Plus so ein bisschen überredet, überzeugt, Wrestling zu zeigen. Tatsächlich war es rechtemäßig gar nicht so ganz klar, hundertprozentig bei allem, was man da so auch insgesamt gezeigt hatte. Aber das wusste, haben wir Deutschland auch nicht mitbekommen. Und Horst Brack, der Bestrafer, war ein deutscher Autor, deutscher oder ist, muss man in dem Fall sagen, auch Comic-Herausgeber übrigens, auch der hat Comics rausgebracht. Über den reden wir auch gleich nochmal. Der heißt nämlich mit echten Namen Rochus Hahn und der hat so den bösen, den Heel gespielt, so den Anlehnung auch an Jesse Bonaventura so ein bisschen auch mit so einer, ja, mit so einem Bandana oben und so einem angeklebten Schnurrbart und auch so ein, und, ja.
So ein Hemd, so ein Puffy-Shirt, wie wir es bei Designfeld-Fans noch kennen.
Ganz genau, so ein bisschen so, außer wie so ein böser Pirat auch. So. Das war schon auch witzig, so ein Heel. Ich habe das damals, ja, für mich war das ganz, ganz neu. Zum einen noch ganz frisch hier im Kabelfernsehen generell. Man kannte immer nur die Öffentlich-Rechtlichen, da gab es sowas nicht. Und dann war ein Moderator plötzlich dabei, der alles niedergemacht hat, der böse war, der die Leute beleidigt hat. Auch der hatte ja auch nur eine begleitende Talkshow, Brax Pranger. Und das war schon unglaublich. Ich habe den damals extrem gefeiert, muss ich sagen. Und mich hat das zum Wrestling gebracht.
Das ging ja sogar so weit, dass er selbst in den Ring gestiegen ist, gegen den René Lacertesse, einen großen Helden im deutschsprachigen Wrestling damals. Das gab es natürlich auch. War auch lange Zeit sehr populär und da hat er auch sogar ein Match bestritten. Das ist natürlich auch, da war er seiner Zeit tatsächlich aber wiederum voraus.
Ja, ja, da als Promi quasi so beim Wrestling. Ja, damals gerade die große TVA und unter Otto Wanz zum Beispiel auch. Das ist ja auch jemand, den du auch vom Namen her sehr gut kennst.
Ja, natürlich.
Ja, das war auch, der hatte auch Wrestling schon in Deutschland, gerade hier Hannover und so weiter. Das waren große Shows hier. Also das war schon was Besonderes. Auch da Stars aus Amerika, die immer mal rüberkamen, die später auch bei der WWF dann so großen Stars wurden. Also das war schon, da gab es schon was. Aber Catch-Up dann ist erstmalig im Fernsehen. Und Horst Brack, also Rochus Hahn, den durfte ich ja dann später auch kennenlernen. Der kommt nämlich aus der Nähe von Fulda. Ursprünglich ist dann weggezogen, kam jetzt aber vor einigen Jahren zurück. Inzwischen auch Krimi-Autor. Ich veranstalte auch Krimi-Lesungen mit ihm zum Beispiel auch. Und der hat auch das Wunder von Bern, das Drehbuch zu dem Film, geschrieben oder ein paar Tatort-Episoden, die auf seine Feder zurückgehen. Und für mich war es schon was Besonderes, den kennenzulernen, mittlerweile auch als ja guten Bekannt so auch bezeichnen zu dürfen. Ich sehe ihn regelmäßig und das ist schon krass, wenn du da so dein Idol aus der Zukunft plötzlich so mit dir zusammen da beim Biertrinken triffst und so. Das war schon cool. Aber die richtigen Idole kamen ja später dann durch die WWF. Aber ich war ein großer Catch-Up-Fan.
Ja, fast gleichzeitig ist er dann auch ringfrei gestartet, im selben Jahr nämlich. Das war dann die World Wrestling Federation auf Tele 5. Und da hat dann ein Mann kommentiert, der auch eine ganz, ganz wichtige Rolle im deutschsprachigen Wrestling eingenommen hat, der Carsten Schäfer, ganz wichtig damals und lange Jahre sehr wichtig, gemeinsam noch damals mit der Uli Fesseler. Die haben also dann die bunten World Wrestling Federation Stars nach Deutschland gebracht. Und wer sich vielleicht im Wrestling nicht so gut auskennt, muss man ja sagen, also Catch-Up, die Wrestler von der NWA, der National Wrestling Alliance. Das war so ein bisschen bodenständiger. Das war natürlich auch übertriebenes Wrestling, Sports Entertainment, aber dann doch eher in so einer puren Form. Die hatten meistens kurze Badehosen an, sage ich mal, haben böse oder freundlich geguckt, aber die waren nicht so bunt und nicht so cartoonartig wie die Wrestler in der WWF. Und das hat dann auch dafür gesorgt, dass vielleicht auch die WWF sich dabei beim jungen Publikum noch mehr durchgesetzt hat.
Ganz klar, also man hatte bei der frühen WCW, der alten NWA sozusagen, hatte man ja schon Leute wie Ric Flair oder Sting, die man ja bis heute auch noch kennt, aber bei der WWF hatte man, neben Carsten Schäfer, den wir beide auch mal kennenlernen durften, hatte man ja so Leute wie Hulk Hogan, den Ultimate Warrior, den Macho King damals oder Macho Man Randy Savage, der Undertaker, der dann noch kurze Zeit später zukam und natürlich die Helden, die wir dann später hatten, so wie Bret Hart und Shawn Michaels, damals noch bei den Rockers. Also das war schon nochmal wirklich mehr Show, also das war deutlich bunter und larger than life, als es bei der WCW oder bei der NWA war. Das stimmt total.
Also Catch-Up hat es auf 98 Folgen gebracht, wöchentlich, was ja schon eine schöne Menge ist, aber Tele 5 hat deutlich länger durchgehalten. Und wie gesagt, 89 zwar begonnen, aber so richtig los mit dem Boom ging es dann so 1992. Ne? Also da ist wirklich das Wrestling langsam aber sicher bei uns allen im Wohnzimmer angekommen oder bei vielen angekommen. Das hing vielleicht auch damit zusammen, dass man zum Beispiel 1992 am 5. April WrestleMania 8 live übertragen hat.
Da erinnere ich mich auch noch total gut dran. Also das war ein besonderer Moment. Ich habe damals bei einem Freund, Michael Krüger, hallo, ganz liebe Grüße, ich hoffe, ihn gibt's noch, ich habe schon lange, seit Jahren nichts mehr von ihm gehört, bei dem zusammen live dann auch WrestleMania 8 geschaut und geiler Moment, klar war die WrestleMania 8 nicht die beste WrestleMania aller Zeiten, aber für damalige Verhältnisse live und nicht wie man es gewohnt ist, Wochen, Monate später erst dann die Shows auch zu sehen, das war schon was Besonderes. Ich habe damals, weil ich meine, heutzutage durch das Internet hat sich vieles verändert, aber ich habe damals das Wrestling Telegram abonniert. Das war so ein Newsletter, abgeschrieben vom Newsletter aus Amerika, vom Observer wahrscheinlich damals, wo man schon Ergebnisse hatte, bevor es dann im Fernsehen ausgestrahlt wurde. Das war schon was Besonderes für mich, aber so die Fernsehshows selber waren da echt viele Wochen hinterher und dann ein Live-Großereignis, auch noch WrestleMania in Deutschland zu sehen, das war der endgültige Durchbruch einfach in Deutschland.
Ja, und dann wenige Tage später war auch die allererste offizielle World Wrestling Federation Show in Deutschland selbst. Da hat man nämlich zwei Termine wahrgenommen und der 12. April 1992 in Kiel in der Ostseehalle war der Startpunkt für sehr, sehr viele Live-Veranstaltungen. Zwei Tage später war man in München in der Olympiahalle und da hat Tele5 auch diese Veranstaltung direkt dann aufgenommen und ausgestrahlt. Das war damals die European Rampage Again Tour.
Ja. Das war schon wirklich was Besonderes. Also das war da, ich konnte es zu den ersten beiden Shows nicht schaffen. Im gleichen Jahr kam die WWF aber auch wieder zurück. Auch die übrigens Kiel und München haben sie wieder mitgenommen. Ein halbes Jahr später quasi. Da war ich aber da in Frankfurt und in Aschaffenburg. Ich habe mir zweimal damals die WWF dann auch live angeschaut. Ganz andere, war damals teuer gefühlt, aber ganz andere Ticketpreise als heute.
Ja, heute.
Da hat sich auch viel nochmal verändert. Aber es war geil einfach die WWF-Stars live zu sehen.
Muss man sich auch mal vorstellen, also die hatten da im April zwei Shows in Deutschland und dann im Herbst sind sie wiedergekommen und haben gleich 8 Shows in Deutschland veranstaltet, also 10 Shows innerhalb von einem Jahr. Also wenn ich jetzt sage, 92 ist es richtig losgegangen, dann geben das auch die Zahlen und Fakten tatsächlich so her.
Ja, ja, klar, voll. In dem Jahr sind ja auch in Deutschland, also gerade auf den Schulhöfen, da haben wir ja wirklich über Wrestling geredet. In der Bravo war es omnipräsent. Bravo Sport gab es ja dann irgendwann auch noch. Es gab auch nochmal so ein Magazin, das hieß Limit. Kannst du dich daran erinnern?
Ja, natürlich. Ja. Disney's Limit, auch im Ehapa Verlag damals erschienen. Auf der ersten Ausgabe, da war, glaube ich, der British Bulldog drauf.
Ja, der war ja auch ein Held in Deutschland. Und was natürlich aber auch, finde ich, mitverantwortlich war, waren die Sammelkarten. Diese Trading Cards, die man damals hatte.
Ja, unter anderem, da gab es ja ganz viel Merchandise. Ich habe auch einiges danach aufgeschrieben, wo ich dann auch selber mit Puff gesammelt und gekauft habe. Bei den Sammelkarten war es ja so, dass es zuerst die alten quasi von 1992 gab, die weißen. Und als ich dann eingestiegen bin, 1993 im Mai, da kamen dann schon die gelben, die hatten so einen gelben Rahmen. Und die waren auch ganz wunderbar damals produziert mit den ganzen skurrilen und lustigen und aufregenden Charakteren. Und da hat sich halt auch die WWF wunderbar dazu geeignet, ne, diese ganzen Charaktere da auf Sammelkarten zu drucken. Das wird ja auch bei vielen dafür gesorgt haben, ne, dass man das gar nicht vielleicht zuerst im Fernsehen gesehen hat, sondern auch mal einfach so eine Karte in die Hände bekommen hat. Ne. Dann sieht man da diese bunten Charaktere, hinten erst noch ein paar Informationen. Und wie gesagt, die haben ja ausgeschaut wie echte Comic-Charaktere, die da zum Leben erweckt wurden oder Zeichentrick-Charaktere. Und dann hat man die quasi im Fernsehen auch sehen können, vielleicht bei einer Show sogar live sehen können. Das war gerade für junge Leute ganz besonders aufregend. Das war so quasi, wenn du, der He-Man ist quasi zum Leben erweckt worden, weil auch die Muckis waren ja teilweise, die waren nicht mehr ganz so groß, muss man sagen, aber für so einen kleinen Spross wie uns, oder ich nehme dich jetzt einfach mal mit rein, da waren die trotzdem noch sehr beeindruckend, oder?
Ja, voll. Also ich habe die auch geliebt. Ich habe die auch komplett gehabt. Übrigens immer noch. Die beiden sind weiter, also beide Komplettsets sind immer noch in meiner Sammlung. Ich habe sogar noch ein paar original verpackte also Päckchen von diesen Sammelkarten. Aber auch von den Panini Kleberalbum. Das gab ja auch, kam ja auch, ich weiß nicht wann, 94 oder sowas.
Die tatsächlich nicht von Panini, ja, waren, sondern von Merlin.
Ach stimmt, die waren von Merlin. Du hast vollkommen recht. Ja, ja, ganz anders. Nicht Panini, sondern die Konkurrenz, die es nie geschafft hat, Panini vom Markt zu, also größer zu werden als Panini. Aber das war damals schon, das war so ein rotes Sticker-Album, gell?
Richtig. Ja. Der Carsten Schäfer hat damals die Einleitung geschrieben und da hat man auch ordentlich gesammelt. Ich zum Beispiel habe versucht, das vollzukriegen, habe es aber leider nicht geschafft, ja, muss ich auch sagen.
Apropos geschrieben, es gab ja damals auch das WWF-Magazin. Ja?
Shaggy, warte mal ganz kurz. Du springst ja mir zu sehr. Ich wollte die ganzen Merchandise-Sachen am Ende nochmal.
Okay, weil aber das Magazin damals in der Zeit habe ich schon, das 91 so, mein erstes gekauft. Übrigens geschrieben, es gab ja damals auch das WWF-Magazin, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber ich habe, glaube ich, es war 91 im Bahnhofsbuchhandel, damals für, ich glaube, 9,90 Mark oder sowas, das Magazin entdeckt und habe damals wirklich, ich habe nicht viel Taschen, nicht so viel Taschengeld und habe jeden Monat für knapp 10 Mark halt damals das Magazin gekauft. Das gab es später auch auf Deutsch, da reden wir gleich nochmal drüber, aber das war 91 auch, ich glaube, Jake the Snake Roberts war damals auf dem ersten Cover.
Ja, bemerkenswert, dass du damals schon so viel Geld ausgegeben hast. Hat sich aber dann nachträglich bezahlt gemacht. Ich bin ja, wie gesagt, erst 93 eingestiegen. Da hatte die Federation ja auch schon den Sender gewechselt. Da ist man nämlich von Tele5 auf den jungen Kanal RTL 2 gewechselt. Da war die Uli Fesseler auch dann nicht mehr dabei, sondern der Günther Zapf an der Seite von Carsten Schäfer. Da ist man so um die Zeit von WrestleMania 9 gestartet. Ich bin damals im Mai hinzugestoßen, knapp vor dem King of the Ring. Muss sagen, da habe ich schon den ganzen Wrestling-Boom mitbekommen, konnte dem zuerst nicht viel abgewinnen. Und hab das so ein bisschen belächelt. Also ein Schulkollege von mir, der hatte mal so ein Ultimate Warrior Shirt an. Ich hab mir gedacht, was ist denn das für einer? Aber, muss sagen, beim Durchskippen bin ich tatsächlich hängen geblieben. Es war damals der Tito Santana, der El Matador. Der hat so, also, wie der Name schon sagt, einen Stierkämpfer gespielt. Der hat mich da quasi zum Verbleib eingeladen und ich war dann von der ersten Sekunde an gefesselt. Bin dann am nächsten Tag sofort auch in die Trafik gegangen, also ein Kiosk, gesagt, mein Wien Trafik. Und wollte mir sofort ein Magazin kaufen. Da gab es das World Wrestling Federation Magazin quasi gar nicht mehr, gerade ausverkauft. Hab dann ein anderes erwischt. Und wenige Tage später kam dann die neue WWF-Magazin-Ausgabe und ich weiß, die war die deutsche. Und da war der Hulk Hogan drauf.
Okay. Ja, die deutsche gab es da zu meiner Zeit, als ich angefangen habe, da noch gar nicht. Also ganz, ganz spannend, wie sich das innerhalb von kurzer Zeit auch verändert hat. Du hast ja Jahre später auch mal fürs deutsche WWF-Magazin geschrieben,
ja,
gell?
Richtig. Ja, geschrieben und übersetzt. Ja. Einige Jahre lang, bis es dann leider auch eingestellt wurde. Das war auch eine ganz tolle Zeit, muss ich sagen. So wie auch wir damals als Zuschauer eine tolle Zeit haben. Das gab nämlich damals bei RTL 2 Wrestling gleich zweimal pro Woche. Leider nicht die damalige Hauptshow, Monday Night Raw. Die gibt es ja noch immer. Das ist ja auch bemerkenswert. Wir hatten aber damals, die hießen Superstars und Challenge. Und die war jeweils so eine Stunde, aber zweimal pro Woche. Und das Ganze mit knapp 3 Wochen Verspätung, ist auch interessant. Auch die Großereignisse, wofür man in den USA ja schon damals für die damaligen Verhältnisse sehr viel Geld ausgeben musste, die haben wir umsonst bekommen mit 3 Wochen Verspätung, aber in voller Länge und das einfach im Kabelfernsehen. Und ich kann mich erinnern, da gab es damals ja 4, 5 Großereignisse zu meiner Zeit, also so alle 2 und ein bisschen was Monate. Und ich habe da wahnsinnig hingefiebert, weil da kamen dann die großen Kämpfe zustande, die in den Wochensendungen aufgebaut wurden.
Ja, das war dann schon was Besonderes, dass wir das auch dann so umsonst auch schauen konnten. Und wie gesagt, 3 Wochen war dann schon okay. Das war in der Anfangszeit deutlich längere Zeit, die man noch warten musste. Aber
das war mir völlig egal. Klar, ja. Es gab ja kein Internet. Und für mich ist ja wurscht, ob ich das jetzt 3 Wochen später sehe oder nicht. Das hat für mich damals überhaupt keine Rolle gespielt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn du auch schon den Blick auf die US-Hefte hattest.
Ja, ich habe ja das Wrestling Telegram Beispiel erfahren, dass der Mountie Intercontinental Champion wurde. Und einen meiner damaligen Lieblinge, über den müssen wir auch unbedingt reden, denn das war, glaube ich, das Aushängeschild in Deutschland, Bret Hart damals um den IC-Belt entthront hatte, kurz vor dem Royal Rumble. Und ich weiß noch, wie der Royal Rumble dann damals im 91, weiß es gar nicht genau, 92, wann war das denn, den Mountie plötzlich mit dem IC-Belt rauskam und den dann 92. gegen... Ja, 92, den gegen Roddy Piper dann quasi verteidigt hat, statt gegen Bret Hart in einem Titelmatch erstmal zu stehen. Das war schon eine Überraschung, aber ich wusste es vorher.
Ja, ist das ja aber nicht langweilig gewesen, wenn du vorher die ganzen Ergebnisse schon gewusst hast und dir das dann nachträglich angeschaut hast?
Irgendwie gar nicht, weil das war ja so, dass bis damals habe ich mich noch cooler gefühlt. Ich habe durch Wrestling wurde ich, glaube ich, in der Schule als noch cooler anerkannt als vorher, weil ich der war, der schon vieles vorher wusste. Ich der war, der auch die meisten Wrestling-Figuren hatte. Der sich am besten ausgekannt hat. Wenn es irgendeine Frage zum Wrestling gab damals, hat man mich gefragt in der Schule. Das war schon
wie heute.
Ganz geil. So wie heute wahrscheinlich auch. Wenn es Fragen zum Wrestling gibt, fragt mich ruhig. Es passiert nicht mehr so oft, aber damals ist es sehr häufig passiert.
Ich kann mich erinnern, 1994, da bin ich mal mit so einer Bret Hart-Brille spazieren gegangen, die ich mir ausgeliehen hatte von einem Schulfreund. Und da war so eine junge Frau, die meinte, boah, das ist voll cool. Na, übrigens, ich weiß, und das war kurz vor dem SummerSlam, muss man sagen, und da gab es ein Match zwischen dem Bret und seinem Bruder Owen und die sind in einem Stahlkäfig-Match aufeinander getroffen und dann sagte diese junge Frau, ich weiß übrigens hier schon, wie das Match ausgeht. Sie hat damals gesagt, das Gitter-Match. Und ich hab nur gesagt, ja, ich will es auf gar keinen Fall wissen und habe mich schnell aus dem Staub gemacht. Also ich wollte damals das wirklich überhaupt nicht wissen vorab. Ich wollte das hier ungespoilert, wie man heutzutage sagen würde, unbedingt anschauen.
Ja, Bret Hart war damals wirklich in Deutschland auch eine Legende. Also Bravo Otto, den goldenen Bravo Otto, hat er mehrere Jahre hintereinander gewonnen. Der war in Deutschland einfach ein Riesenstar. Und das ist ja, ging ja so weit, dass er später ist ja in Amerika dann nochmal zum Bösewicht geworden, zum Heel geturnt. Aber nicht in Kanada, seiner Heimat. Und auch in Deutschland ist er immer noch ein Fan-Favorite geblieben.
Ja, bis heute tatsächlich. Ich bin auch nach wie vor ein großer Bret Hart-Fan. Für mich ist er, was die Ringarbeit betrifft, wahrscheinlich sogar der Beste aller Zeiten. Das kann man sich heute noch wunderbar anschauen, diese Dinge, die er im Ring gemacht hat. Also wer sich da nicht so gut auskennt. Also er hat halt meines Erachtens sagt er, das alles sehr echt ausschauen lassen, die Dinge gut verkauft und er hat auch jedes Match ein bisschen anders bestritten und sich auf die Gegner eingestellt. Das war ein ganz ein feiner Techniker und wie gesagt, heutzutage, wenn man sich die Matches anschaut, dann halten die dem aktuellen Zeitgeist meines Erachtens auch zumindest auf jeden Fall noch stand.
Ja, aber war Bret Hart auch dein erster großer Lieblingswrestler?
Ja, tatsächlich. Ich hatte zwei. Das waren zum einen der Bret Hart und der Razor Ramon, der später also unter seinem bürgerlichen Namen Scott Hall noch größere Karriere gemacht hat. Ich fand, und das ist ja schon interessant, weil der Razor Ramon, als ich den entdeckt habe damals, war ein Bösewicht.
Ja.
Und eigentlich habe ich ja zu den Guten gehalten, aber der Razor, der war so cool, ich mochte den trotzdem. Hat man aber dann auch schnell gemerkt, dass das auch anderen Leuten so ging, weil der wurde dann relativ schnell auch zum Guten geturnt, wie man da sagt.
Ja, das hat ja auch immer diesen Zahnstocher und diese Schmalzhaare und diese Locke hier und diese Goldketten und so. Und diese coole Musik, der hatte einfach eine unglaublich coole Musik. Ja, den mochte ich auch sehr. Meine ersten beiden Lieblingswrestler, der erste zählt gar nicht richtig, weil da habe ich gerade frisch angefangen und habe den gesehen und der ist irgendwie hervorgestochen. Ich finde, der hat einen besonderen Look gehabt und er hat eine Schere dabei. Brutus the Barber Beefcake in den 90ern. Aus heutiger Sicht natürlich als Wrestling-Experte schwierig, aber damals mochte ich den total gerne. Den fand ich richtig cool. Aber dann gab's, der hat sich verletzt übrigens dann auch in 1990 und da gab's einen Ersatzmann, der sozusagen auch seine Storys übernommen hatte. Und der dann mein neuer Lieblings wurde. Mein erster richtiger Lieblingswrestler war tatsächlich Kerryon Eric, der Texas Tornado.
So. Ja, ein toller Wrestler tatsächlich, den fand ich auch toll. Heutzutage noch, auch mit dem ganzen Drumherum, ist ja und von der Van Eric-Familie der vielleicht berühmteste Wrestler gewesen. Da gab es ja auch vor nicht allzu langer Zeit einen guten Film, der die ganze tragische Familiengeschichte erzählt.
Tragischer Film. Iron Claw, ja.
Genau.
Hier. A24 Studio, aber geil, ganz, also schon ein geiler Film, ein sehr tragischer Film auch.
Wir müssen ihn halt auch noch einmal erwähnen, du hast ihn ja auch schon erwähnt, den Undertaker, das ist ja auch jemand, der auch in Deutschland und hierzulande enorm populär war und den man auch auf sehr vielen Bootleg-Shirts und so weiter gesehen hat. Ich weiß das, weil ich hatte eins davon. Obwohl ich selber nie der große Fan war, mein Onkel hatte mir das damals geschenkt, habe ich trotzdem mit Stolz natürlich getragen.
Ja, ich mochte den Undertaker sehr, der anfänglich ja immer noch so dieser eher zombie-mäßige Charakter war, hat sich ja im Laufe der Jahre dann auch nochmal verändert. Aber das war schon so ein mysteriöser, so ein richtiger Comic-Charakter, den ich sehr gefeiert habe. Und das Witzige ist, den kannte ich tatsächlich vorher schon. Als Mean Mark Callis damals bei Catch-Up habe ich den immer regelmäßig gesehen. Und das war dann irgendwie schon ganz spannend zu wissen, das ist doch der. Also der benimmt sich jetzt aber anders und so.
Er ist gestorben
und wieder zurück. Jetzt ist er ein Zombie. Und damals noch Paul Bearer als sein Manager, das war schon genial. Die sind ja auch im deutschen Fernsehen. Ich glaube, es war Schreinemakers oder Thomas Gottschalk, Late Night, oder bei beiden
Gottschalk.
Sogar.
Ich glaube, auf jeden Fall beim Gottschalk, ja.
Ja, da war er auf jeden Fall, genau, da aufgetreten in der Fernsehshow, in Charakter sozusagen, in Gimmick, wie man so sagt. Und das war schon geil.
Ja, in dem Zusammenhang bietet sich es ja auch an, dass wir kurz über die WCW sprechen. Wir haben es ja gerade schon erwähnt im Zusammenhang mit Catch-Up, aber es war da tatsächlich so, dass relativ bald, nachdem die WWF bei RTL 2 durchgestartet ist, auch die WCW eine neue, permanente Heimat gefunden hat, im deutschen Sportfernsehen, im DSF damals, produziert von der Park AG, vom Dieter Krapp. Und die haben das ganz hervorragend gemacht. Die hatten auch den Vorteil, dass sie mehr Freiheiten hatten als die Kollegen von der WWF. Die konnten die Sendungen teilweise direkt auf den deutschen Markt zuschneiden und da stärker einwirken. Und das war dann so, dass eben nicht nur zweimal pro Woche WWF gelaufen ist, sondern eben auch WCW. Bist du da auch direkt dann ins DSF quasi gewechselt?
Ja, also ich habe beides geschaut. Ich habe ja nie aufgehört, Wrestling zu schauen. Immer wenn es möglich war, habe ich das geschaut. In den 90ern gab es ja auch, hat man zeitweise auch japanisches Wrestling noch sehen können und so weiter. Oder die ganzen Videokassetten, die es auch gab in den Videotheken. Ich war sofort mit dabei, als dann die WCW für mich ja meine erste Liga zurück war im deutschen Fernsehen. Anfänglich noch nicht ganz so groß geboomt, aber das ging relativ schnell, weil kurze Zeit später ein Charakter, ich meine, es gab schon das WCW-Magazin auf Deutsch. Bevor es das WWF-Magazin, glaube ich, auf Deutsch, aber das war relativ zeitgleich. Aber ein großer Charakter aus dem WWF-Fernsehen, den jeder kannte, tauchte dann ja plötzlich bei der WCW auf und sorgte dann für den großen Boom, nicht nur in Amerika, auch in Deutschland nochmal bei der WCW.
Ja, Hulk Hogan, Mr. WWF, wenn man so möchte, ist dann damals gewechselt 1994 und hat da auch sehr viele WWF-Fans mit rübergezogen in den USA, aber auch bei uns tatsächlich. Ja, das war ein ganz großes Ding und hat auch die WCW verändert. Die wurde dann nämlich auch teilweise so bunt und so aufregend, wie das auf, unter Anführungszeichen, wie das für uns junge Fans recht spannend war. Dafür war das Wrestling selber im Ring nicht mehr so toll, weil ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, obwohl ich damals die WCW lieben gelernt habe und bis heute ganz gerne den WCW-YouTube-Kanal aufsuche. Ich habe mir ganz am Anfang 1993 noch ein bisschen schwer getan, weil wie gesagt, das war, bevor der Hogan da gekommen ist, ja auch nach wie vor so, dass diese WCW-Wrestler, wie vorher schon erwähnt, eben ein bisschen farbloser waren. Die waren technisch teilweise besser, die Matches waren auf jeden Fall besser und auch ernsthafter, aber die waren eben auch ein bisschen langweilig. Du hast bei der WWF eben diese bunten Charaktere gehabt, du hast inzwischen auch einen Clown gehabt, zum Beispiel Doink the Clown. Und bei der WCW hast du den Arn Anderson gehabt mit der Halbglatze und der Badehose. Und als ganz am Anfang habe ich mir da wirklich schwer getan, WCW auch ja so ins Herz zu schließen wie WWF.
Ja, also bei mir war es gar nicht so, sondern ich fand das ja geil, dass es das auch wieder da war. Neben den bunten gab es, das war halt einfach die Konkurrenzliga. Das war halt das andere Wrestling. Ich meine, heute gibt es ja auch mit WWE und AW zwei große Wrestling-Promotions, die auch unterschiedliches Programm haben. Und damals war das ja auch so ein bisschen so. Nur Hogan hat das so aufgebrochen. Durch Hogan wurde das tatsächlich genauso bunt und dann hatte man da wirklich ein ähnliches Produkt mit den vielleicht dann auch sogar größeren Stars zeitweise bei der WCW, als man es bei der WWF hatte. Bei der WWF hatte man dann aber auch Leute wie Shawn Michaels, der, den man auch schon kannte als Teil der Rockers, der ja auch ein großer Star wurde und so weiter. Also das war auch schon immer cool, dass es beides gab für mich.
Ja, es hat auch nicht lange gedauert, bis ich dann auch eben, wie gesagt, WCW angenommen habe und dann habe ich auch regelmäßig beides geguckt. Da gab es ja wirklich teilweise mehr WCW-Wrestling zu sehen. Wie gesagt, die Park AG, das World of Wrestling Team, die hatten einfach mehr Freiheiten und ich finde, die haben ja lange Zeit auch einen besseren Job gemacht, um WCW in Deutschland hier zu platzieren. Die haben mehr Sendungen gezeigt. Wie gesagt, die haben es teilweise aufs deutsche Publikum auch zugeschnitten. Sie haben da Freiheiten genossen, noch als Kommentatoren und auch da eine gute Rolle abgegeben, es hat ja da tatsächlich dazu geführt, dass dann, ja, das war dann schon bald die zweite Hälfte der 90er Jahre, aber WCW ja fast schon populärer war als die World Wrestling Federation bei uns.
Ja, in Deutschland auf jeden Fall, kann man so sagen. Amerika gab es ja auch diesen
ja, gerade
gab es ja auch den Wandel, damals auch mit der NWO, falls sich einige noch daran erinnern, die ja auch dann auch dafür gesorgt hat, dass die WCW irgendwann die WWF auch überholt hatte. Die WWF dann auch dadurch ihr Programm nochmal komplett umgestellt hat und sich dann auch anders präsentiert hat. Also auch in Amerika wurde Wrestling ja dann auch wieder Mitte der 90er auch wieder deutlich populärer.
Ja, und wenn wir von populärer sprechen, Wrestling war damals ab 93, vielleicht auch schon Ende 92, aber für mich bewusst ab 93, ja eigentlich omnipräsent. Also das gab es ja wirklich, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, was es da alles an Merchandise gab. Du hast schon das WWF-Magazin erwähnt. Ich glaube, das ist so ab Herbst 92 dann auch auf Deutsch rausgekommen. Da hat sich damals um eine Übersetzung gehandelt vom amerikanischen Magazin, hat der Carsten Schäfer übernommen, der Mr. WWF für viele, viele Jahre. Es gab aber noch viele, viele andere Hefte damals. Es gab Superstar-Wrestlers von George Napolitano, also bekannter Wrestling-Fotograf, also in der Szene zumindest bekannt. Der hat auch ein amerikanisches Heft gehabt. Das wurde auch einfach übersetzt und es gab dann noch den britischen London Verlag, London Publishing, die haben diverse Magazine auf den Markt gebracht. TV Wrestlers, viele Bret Hart Magazine. Die haben sich sogar getraut, eines ihrer Magazine Wrestling Mania zu nennen. Wobei man sagen muss, WrestleMania, einer der stark geschützten Begriffe ist von der World Wrestling Federation. Aber die haben auch sehr, sehr viele Magazine teilweise auf den Markt gebracht. Das war so 94 herum, gab es im Grunde unglaublich viele Hefte in der Trafik, ich habe mir fast alle gekauft, nicht zuletzt ab 95 dann auch Power Wrestling, das war das erste eigene deutschsprachige Magazin, das ich bewusst wahrgenommen habe, wo dann auch zum ersten Mal so darüber berichtet wurde, wie es eigentlich heutzutage üblich ist, nämlich dass Wrestling nicht echt ist, beziehungsweise der Ausgang auch schon abgesprochen ist, sondern dass man da tatsächlich auch ausgehend von dem Wrestling-Telegramm und vielen amerikanischen Newslettern, das da quasi in die Trafik gebracht hat, diese Berichterstattung. Ich habe dann ja auch selber sehr lange für Power Wrestling gearbeitet tatsächlich. Hast du damals auch diese ganzen Hefte gekauft? Ich bin ja fast jeden Tag in die Trafik gegangen.
Also ich habe nicht nur alle Hefte gekauft, alle Hefte, kann ich sagen, auch das Power Wrestling ab Ausgabe 1 übrigens. Auch davor gab es ja noch dieses Fanmagazin von Betty Frank, was auch Wolfgang Stach, der ja auch dann Herausgeber war von Power Wrestling, auch mit herausgebracht hat. Und der hat ja dann quasi das Power Wrestling Magazin auf die Beine gestellt. Und ich war ab Ausgabe 1 war ich mit dabei. Ich habe ja auch sogar alle Wrestling-Folgen im Fernsehen bis Mitte 96 noch aufgenommen auf VHS. Die ganzen Kassetten, jede Folge aufgenommen. Also
das habe ich nicht gemacht.
Extrem war ich.
Ich habe dafür alle Ergebnisse mitgeschrieben, ganz am Anfang. muss man sagen, damals war es ja so, dass die Superstars in der Woche die großen bekannten Namen gegen Fallobst gekämpft haben und das eigentlich immer klar war. Und dann habe ich es aufgegeben, das alles aufzuschreiben. Aber am Beginn wollte ich mir dann selber so ein Archiv quasi basteln. Ja, das habe ich aber leider nicht mehr.
Hast du auch immer Videokassetten aus der Videothek ausgeliehen? Weil da konnte man ja zum Beispiel auch nicht nur WWF oder WCW, sondern da gab es ja auch andere Ligen, andere Wrestler, die man noch gar nicht kannte.
Ich habe die nicht ausgeliehen, ich habe aber viele geschenkt bekommen und gekauft tatsächlich. Also es gab natürlich die Kassetten der WWF, logisch, die wurden nochmal nachvertont vom Carsten Schäfer und vom Günther Zapf. Es gab aber auch tatsächlich andere Ligen, wie du erwähnt hast. Hast du damals die Universal Wrestling Federation Kassetten gekauft mit dem Peter William und der Uli Fesseler damals? Das war eigentlich eine Liga, die hat nie den Durchbruch geschafft, aber bei uns waren diese Kassetten trotzdem ziemlich populär.
Ja, also ich habe die immer in der Videothek auch ausgeliehen. Also ich habe die immer mal gesehen und habe mir die natürlich auch mit meinem zweiten Videorekorder dann auch immer mal überspielt. So Sicherheitskopie, sagt man. Wobei damals war es, glaube ich, noch nicht so eng. Und das war schon cool. Da waren auch so Leute wie, ich glaube, Vader habe ich da das erste Mal gesehen, aber auch so Leute wie Dr. Steve Williams oder so, die man ja sonst nicht kannte, die man da auch immer gesehen hat. Bam Bam Bigelow war, glaube ich, auch bei einigen der UWF-Sachen dabei. Das war schon cool.
Ja, dazu muss man sagen, die Liga selber, da war halt... Wie soll ich sagen? Man hatte sich sehr viel vorgenommen, aber der Mann, der die Liga geleitet hat, der Herb Abrams, der hatte auch ganz viele andere Dinge am Laufen, vor allem was hier Drogen betrifft. Er war sehr stark kokainabhängig und hat dann das trotz der großen Namen nie geschafft, diese UWF zu irgendwas zu bringen. Und man leider, aber wie gesagt, diese Videokassetten, die haben es dann immer nach Deutschland geschafft und da wahrscheinlich auch die Liga bekannter gemacht, als sie in Amerika war. Andere Videokassetten übrigens, die waren damals nicht ganz so teuer, die waren von der IWCCW, International World Class Championship Wrestling, waren so blaue Kassetten und da hat man diverse Matches einfach aus dem Independent-Bereich gebracht und ich weiß, ich glaube, es war die erste, da hat man sogar einen alten Titelkampf von Hulk Hogan, bevor er bei WWE so groß wurde, als rot-gelber Hulkster, hat man da ein Match gebracht gegen den damaligen AWA-Titel. Das war schon eigentlich ziemlich bemerkenswert, weil es war ein Stück Wrestling-Geschichte gegen den Nick Bockwinkel.
Ja, spannend. Ja, also man hat ja damals auch versucht, wirklich alles dann auf den Markt zu werfen. In der Videothek gab es eigene Regale nur für Wrestling, VHS-Kassetten. Das war schon toll. Also man konnte da Sachen sehen, die du heute im Internet klar gucken kannst, aber man hatte ja damals nicht die Möglichkeit, im Internet irgendwas nachzuschauen. Ja. Heute durch Streaming-Dienste kriegst du ja ganz viel altes Material, YouTube, das WWE-Network oder so weiter.
Das war die einzige Möglichkeit für jemanden wie mich zum Beispiel, nochmal die alten WrestleManias alle zu sehen. Das habe ich auch gemacht, wenn ich da beim Libro, wieder so eine von diesen Kaufhausketten gibt es heute auch noch, beim Libro habe ich gesehen WrestleMania 8, habe mein Taschengeld rausgenommen und hat schon mir gehört. Und ich konnte mir auch die alten Veranstaltungen anschauen oder WrestleMania 7. Ich bin ja da ziemlich weit zurückgegangen. Was es halt so gab, habe ich alles versucht hier quasi mitzunehmen, aber natürlich nur legal.
Aber hast du auch Wrestling-Figuren gehabt? Weil ich sammle ja heute noch Figuren. Du hast auch Figuren gehabt?
Ja, ich hatte fast alle von dieser alten Hasbro-Reihe. Also das war das Glück, als ich da 93 eingestiegen bin, da war der Boom schon am Laufen. Also ich konnte da schon von diesen ganzen Dingen profitieren, die wahrscheinlich während deinem Fan-Dasein erst alle langsam gekommen sind. Ich weiß, meine allererste Figur, wie kann es anders sein, war der Hulk Hogan. Da bin ich ins Spielzeuggeschäft gegangen, wo ich früher auch immer die Turtles gekauft habe und die Transformers. Das war ein wunderbares Geschäft, das es heute leider nicht mehr gibt. Und die hatten natürlich auch sehr, sehr viele Wrestler im Angebot und da habe ich mit dem Hogan meine Wrestling-Sammlung begonnen und in den darauffolgenden Jahren habe ich tatsächlich fast alle Figuren, die bei uns erhältlich waren, mir auch geholt.
Ich habe die ja bis heute, ich sammle ja auch die auch dann später Mattel und was dann noch später kam, aber welcher Hogan war denn dein erster, welcher war das?
Der schlechteste, das war der keine schönen Muckis mehr hatte und der auch kein T-Shirt mehr anhatte, das war der letzte Hogan, der rausgekommen ist.
93. Ach ja, 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 ja. Das war auf jeden Fall eine andere Figur. Man hat ja auch die ersten beiden, wo der Hogan dann quasi die Hände so spreizt und wo
ja,
man
ja.
dieses Gimmick hatte, wo er die so hochwerfen konnte. Und auch da gab es ja noch den Hogan, der dann Suplex so vorne Hogan. Die Arme, genau, ein Suplex-Hogan. Und es gab den Hogan, der quasi den Bärhack zeigen konnte.
Ja, ganz genau.
Auch ein geiler Move, den sieht man heutzutage viel zu selten.
Tatsächlich war es ja auch so, es gab auch WCW-Figuren übrigens, die im Zuge der populären Hasbro-Figuren sind die WCW-Figuren rausgekommen, die waren dann von Galoob. Das waren aber eher so, ja, wie soll ich sagen, sie haben besser ausgeschaut als die WWE-Figuren, weil sie irgendwie dann doch realistischer produziert wurden, aber die konnten sich nicht bewegen, die waren einfach nur, konnte man nur so hinstellen. Also als Kind fand ich die gar nicht so aufregend tatsächlich, weil die eher so wie kleine Statuen waren.
Ja, die habe ich natürlich auch. Ja, also ich habe ungelogen Tausende von Wrestling-Figuren. Also das stimmt leider. Also es sind weit über 1000. Ich glaube, über 2000 sogar insgesamt an Figuren. Das ist schon ein bisschen verrückt. Aber ich habe einfach die Figuren gekauft, die mir immer gefallen haben oder auch viel auf Flohmärkten dann auch nachgekauft und so weiter. Also so viele habe ich leider zu Hause in meinem Figurenzimmer stehen. Aber auch viele Master of Universe-Figuren. Also das ist immer noch was Besonderes für mich, die Figuren sie anzuschauen.
Es war natürlich damals toll mit diesen Spielfiguren. Konnte man eigene Geschichten erzählen und eigene Storylines und Charaktere entwickeln. Also mir hat das damals sehr viel Spaß gemacht. Und ich sehe auch bis heute einen Reiz darin. Tatsächlich konnte man quasi selber Wrestling-Booker spielen, wie das damals so hieß. Und bis heute sind ja diese Wrestling-Figuren auch unglaublich populär. Wobei man sagen muss, die richten sich heutzutage auch zu einem großen Teil eben an unsere Generation. Weil man bringt ja auch viele alte Figuren nochmal raus. Oder viele alte Charaktere und so weiter. Das heißt, da hat man ja eigentlich die Kinder gar nicht mehr so im Fokus wie damals, sondern man ist quasi mit uns mitgewachsen. Gezwungenermaßen möchte ich aber auch was sagen.
Ja, kann man definitiv auch so sagen. Ich kenne viele übrigens, das haben wir noch gar nicht angesprochen, aber viele sind nicht durchs Wrestling gekommen, durch die TV-Shows oder durch die Sammelkarten oder die Figuren. Ich kenne Leute, die sind tatsächlich durch die Wrestling-Videospiele erst zum Wrestling gekommen.
Da gab es ja auch diverse großartige Titel, die vielleicht heute nicht mehr bei allen Leuten ein Lächeln hervorzaubern würden, aber bei uns damals auf jeden Fall. Mein erstes Wrestling-Spiel war damals auf dem Game Boy, King of the Ring. Mhm. Eigentlich ganz furchtbar. Ich habe es damals zu Weihnachten geschenkt gekriegt, habe mich wahnsinnig gefreut und habe dann im Jahr darauf den Super Nintendo bekommen. Und da gab es dann ja auch nochmal deutlich bessere Spiele. Royal Rumble und später Raw. Wenn ich mir heute da so Videos angucke, dann haben diese Spiele eigentlich noch immer ihren Reiz. War auch ganz. Da wurden teilweise die Musiken abgespielt im Super Nintendo Sound und so weiter. Manchmal habe ich mich da nur hingesetzt und einfach nur die Musiken angehört. Ging es dir auch so?
Ja, ja, total. Also es gab ja auch auf dem Game Boy, ich weiß gar nicht mehr, welches Spiel das war. Da gab es auch die Musiken im Game Boy Sound, was ja noch witziger war.
Ja.
Das war schon toll. Also die Wrestling, da konnte man die Stars auch irgendwie nachspielen. Nicht nur mit den Figuren, die man zu Hause hatte, sondern auch wirklich dann da auf der Konsole oder auf dem Gameboy. Das war schon cool. Also definitiv ich war auch ein Fan von den Wrestling-Spielen. Ich bin ja nicht so der große Konsolenspieler oder Zocker, aber die Wrestling-Spiele habe ich mir über Jahre immer noch weiter für die PlayStation zumindest gekauft. Da bin ich immer dran geblieben. Das war so das einzige Spiel, was ich mir immer jedes Jahr gekauft habe.
Zu Recht. Ich muss sagen, ich spiele heute auch noch ganz gern Wrestling-Spiele. Je nachdem. Das heißt, da hat sich das gefestigt, sobald die Spiele, die es heute gibt, von der Grafik und so weiter, wenn man die mir damals gezeigt hätte, wäre ich wahrscheinlich umgefallen. Da hätte ich mir nie vorstellen können, dass es mal so aussehen wird, so realistisch tatsächlich, wie es heutzutage ausschaut, mit all den Kritiken, die man auch anbringen kann. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was bis heute ja auch noch für gute Verkaufszahlen sorgt, tatsächlich. Also man muss ja sagen, Wrestling ist ja nach wie vor in der deutschen TV-Landschaft geblieben. Mit vielen Auf und Abs und vielen Senderwechseln und so weiter. Inzwischen hat man ja da eine recht gute Heimat gefunden mit ProSieben Max, was jetzt die WWE betrifft oder WWF betrifft. Die heißt inzwischen übrigens WWE. Was ich wundert, da hat man Anfang der Nullerjahre einen Gerichtsprozess verloren gegen den World Wildlife Fund, den WWF mit den Panda-Bären. Und deswegen wurde aus der World Wrestling Federation World Wrestling Entertainment. Aber ja, Wrestling gibt es ja nach wie vor heutzutage in Deutschland. Aber es ist nicht mehr so omnipräsent wie damals. Also hat schon so ein bisschen wie viele Dinge aufgrund der Fülle an Entertainment-Produkten und der großen Auswahl, die es heutzutage gibt, hat ja auch Wrestling dann wieder ein wenig an Popularität eingebüßt und hat da so schon ein Nischendasein, wenngleich die Nische noch immer sehr prominent besetzt ist.
Ja, ich würde auch sagen, eigentlich ist sogar so ein kleiner, also Boom, von Boom kann man nicht sprechen, aber Deutschland ist man wieder präsenter, zumindest auf dem deutschen Markt. Man hat regelmäßig auch Shows jetzt in Deutschland, in Europa vor allem. Einen Prozess möchte ich gerne, weil du hast gerade erzählt, die hat den Prozess gegen die WWF damals verloren, aber gegen die WCW hat man im Ende gesiegt, da gab es keinen Prozess, sondern man hat auch Anfang der Nullerjahre die WCW aufgekauft. Gell?
Das ist richtig, das war 2001, da hat der Vince McMahon, der WWE-Boss, die WCW gekauft tatsächlich. Das heißt, er hat seine eigene Konkurrenz geschluckt und war für lange, lange Zeit der Alleinherrscher, was die großen US-Promotions betrifft. Das ist ein Ende, wie er sich das wahrscheinlich auch nicht anders hätte aufschreiben können oder ausdenken können.
Genau. Dieser Vince McMahon ist mittlerweile nicht mehr an Bord, sondern jemand, den man auch aus den 90ern noch kennt, als Hunter Hearst Helmsley. Triple H ist ja quasi jetzt mittlerweile der kreative Chef der WWE und die WWE gehört auch zu einem Großkonzern und so weiter. Also da hat sich viel verändert. Was sich aber zum Positiven verändert hatte, wir haben ja gesagt, in den 90ern WWF damals größer geworden in Europa. Mittlerweile sind ja auch super viele europäische Wrestler in Top-Positionen bei der WWE angestellt, beziehungsweise auch etliche deutsche oder deutschsprachige Wrestler, die da große Erfolge feiern.
Ja, allen voran muss ich natürlich den Gunther nennen, der nicht nur aus dem gleichen Land kommt, sondern sogar aus der gleichen Stadt kommt. Der hat schon alles gewonnen im Grunde, was man gewinnen kann. Ist der Rekord Intercontinental Champion, muss man sagen, der hat den Rekord gebrochen von einem Wrestler aus den 80er Jahren, dem Honky Tonk Man. Dieser Rekord hatte Jahrzehnte Bestand und er war auch schon World Heavyweight Champion, also Weltmeister, wenn man das so möchte, und ist bis heute einer der ganz, ganz großen Namen im Kader. Und da bin ich auch, obwohl ich nichts dazu beigetragen habe, ein bisschen stolz. Man muss ja auch sagen, ne, Europäer in der WWF, hätte man sich ja damals 1993, 1992 bis weit hin in die Nullerjahre gar nicht vorstellen können. Also da war man schon stolz, wenn der British Bulldog, Denken, da mal aufgetreten ist. Aber dass ein Wiener aus meiner Sicht jetzt auch hier World Heavyweight Champion wird, das hätte ich mir niemals vorstellen können.
Ja, ganz genau. Das ist schon was Besonderes auch gewesen. Und es gibt ja auch einige Deutsche, die auch jetzt schon Titel Gold sammeln durften in den letzten Jahren, die auch alle übrigens, wie auch Gunther, wie auch Ilya Dragunov, der zum Beispiel IC-Champion war, alle schon auch in Fulda bei mir aufgetreten sind. Ich habe die alle auch schon veranstaltet und jetzt sind das wirklich auch große Namen in Amerika. Und es gibt nämlich auch eine deutsche Szene mit Wrestling, auch immer noch sehr recht erfolgreiche Veranstaltungen, die GWF in Berlin, die WXW aus dem Ruhrgebiet beispielsweise. Aber deutschlandweit gibt es Veranstaltungen mit deutschen Wrestlern oder auch mit europäischen Wrestlern von der deutschen Promotion veranstaltet. Und das ist auch wieder toll, dass das auch wieder so boomt und so zurückgekommen ist.
Möchte ich mich klar anschließen. In Wien ist es ja vor allem die EWA und das Prater Wrestling, das hier ein richtiges Revival feiert, wo es mehrere Veranstaltungen im Jahr gibt. Und die bringen da auch wirklich jedes Mal das Zelt zum Kochen, ist meistens sogar, also eigentlich immer ausverkauft tatsächlich in den letzten Jahren gewesen, ohne dass überhaupt noch irgendein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin angekündigt wurde. Also da hast du vollkommen recht, dass die deutschsprachige Szene jetzt wahrscheinlich so gut aufgestellt ist, wie schon ebenfalls seit Jahrzehnten nicht mehr. Das ist natürlich eine wunderbare Sache, vor allem auch, weil, wie man ja anhand der Talente sieht, die in den USA auch Erfolge feiern, hier werden ja richtig gute Talents ausgebildet. Und die haben wahrscheinlich damals auch alle so angefangen wie wir, vor allem die Trainer von den Jungen heutzutage haben so angefangen wie wir vielleicht, dass sie damals auch in den 90er Jahren hängen geblieben sind bei Tele5, BRTL Plus oder BRTL 2.
Ja, ganz genau. Und kann man doch auch sagen, also wir werden wahrscheinlich nie wieder diesen großen Boom in Deutschland bekommen oder auch in Österreich bekommen, den wir in den 90ern hatten. Aber ein kleiner Boom ist da und solch tolle Talente hat es hervorgebracht, unter anderem uns am Mikrofon durch Podcast. Ohne Wrestling wird es auch Giganten und wird es uns nicht geben.
Das ist richtig. Also wir podcasten ja nach wie vor über Wrestling, gemeinsam bei Headlock. Du hast es vorhin erwähnt, headlock.de oder auch bei powerwrestling.de mit einem Minus dazwischen. Sind wir nach wie vor tätig. Ich muss sagen, Wrestling hat mir auch schon sehr, sehr viel gebracht in meinem Berufsleben. Ich durfte ja auch schon US-Veranstaltungen kommentieren, Fanfeste moderieren, das WWF-Magazin übersetzen, dafür schreiben. Das erwähne ich jetzt nicht, weil ich mich selber so toll finde. Ich erwähne es nur, weil ich auch daran sehe, ne, wie damals mich das geprägt hat und dann eigentlich mein ganzes Leben begleitet hat, wie auch dich, als Veranstalter und unter anderem als Podcaster. Also wir werden wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren dem Wrestling treu bleiben.
Ja, ich glaube auch, durch das Wrestling ist die Charaktere erfinden, Geschichten erzählen. Ich glaube, ohne Wrestling würde ich auch tatsächlich nicht das beruflich machen, was ich heute mache. Ich bin ja auch im Schauspielbereich aktiv, im Improvisationstheater, aber auch moderiere viel. Also ich glaube, dass ich durch das Wrestling quasi zu einem Showmenschen auch geworden bin. Anders wäre es gar nicht möglich gewesen, dann da auch hineinzuwachsen. Also auch dafür bin ich dem Wrestling und gerade dem Wrestling-Boom in den 90ern sehr dankbar.
Ja, wunderbar, aber wir lieben ja nicht nur das Wrestling, wir lieben ja ganz viele andere popkulturelle Ereignisse, Themen, Filme, Serien ja auch noch. Und denen werden wir uns ja in naher Zukunft auch weiter widmen. Das war jetzt schon unsere vierte Themenfolge und ein Ende ist noch nicht abzusehen. Jackie, mir macht das wahnsinnig viel Spaß und ich frage dich, bist du beim nächsten Mal wieder dabei?
Ich bin beim nächsten Mal wieder mit dabei. Also das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Folgt uns bei Instagram, folgt uns bei Facebook, schickt uns Feedback, sagt uns, wie es euch gefällt. Da werden auch in Sonderepisoden auch mal darauf eingehen, wie ihr unseren Podcast findet. Wir freuen uns, dass ihr da uns zuhört, dass ihr dabei seid. Ich bin raus für heute. Die Abschlussworte gehören dem lieben Markus.
Jetzt sagt uns auch, wer eure Lieblingswrestler waren oder sind und ob sich die geändert haben, falls ihr Wrestling verfolgt. Und ansonsten freue ich mich schon aufs nächste Mal. Danke für alle, die schon Feedback hinterlassen haben und die uns auch hier gratuliert haben zu unserem Neustart. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Ausgabe. Ich hoffe, ihr auch. Und dann sind wir beim nächsten Mal alle wieder dabei, wenn die Giganten ihr Schatzkisterl öffnen.